habe auch schon gesagt, es gibt mehr Gründe, dass es nicht funktioniert, wie dass es funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann dürfen wir applaudieren. Aber nicht, wenn der Alexander Gerst spricht. Erst wenn alles vorbei ist.
Ja.
Erst dann, vorher ganz leise sein. Ganz toll. So, begrüße möchte ich, wer ist alles da? Viele Schüler, für euch machen wir das alles. Dann natürlich habe ich gesehen, meine Frau ist da. Ich weiß jetzt nicht wo, aber irgendwo sitzt sie. Hallo. Irgendwo sitzt sie. Ja, meine Kunden sind alle da. Die haben alle Urlaub nehmen müssen, außer der Gerald, der ist mittlerweile im Unruhestand. Und Gerald, wie viele Minuten noch? 8 Minuten 20. Die internationale Raumstation, die wird aufgehen, im Südwesten wird sie aufgehen, in einem Winkel von ca. 72 Grad. Das ist sehr gut. Also 90 Grad ist natürlich das Beste, dann fliegt sie über unsere Köpfe hier weg. Sie kommt auf über 72 Grad, kommt sie am Horizont hoch. Das bedeutet, dass sie ca. bei 2000 Kilometer wird sie ankommen. Also wir haben eine Entfernung zu ihr bei 2000 Kilometer und sie nähert sich dann auf ca. 477 Kilometer. Das ist sehr, sehr gut. Ja? Also nur 470 Kilometer, da kann man ja fast noch aufschreien. Nur fast. Ja. Also wir haben oben, dass ihr das wisst, wir haben oben zwei Antennen, eine Richtantenne, das ist eine 14 Element Gadi-Antenne, nennt man das, wir fahren die an mit ca. 100 Watt. Also denkt euch mal zu Hause, wenn ihr zu Hause die Lampe habt mit ca. 100 Watt, so viel Leistung geben wir auf diese Antenne. Die bündelt diese Leistung und schickt sie dann zur internationalen Raumstation. Normalerweise müsste mal Alexander Gerst oben das Licht ausgehen, wenn wir die Sendetaste drücken. Er wird das Signal sicherlich ein bisschen abschwächen, weil wir dicke ankommen. Wir senden also bei Gott mit mehr Leistung wie er. Er hat also eine kleine Antenne, hat auch ein kleineres Funkgerät, aber normal müsste es funktionieren. Warum das letzte Mal? Es hat letztes Mal ja auch funktioniert. Der Kontakt war nicht immer so gut. Das war deswegen, weil er vor ein paar Wochen die Sojus-Rakete abgestürzt ist. Das habt ihr mitgekriegt und dann durfte der Alexander Gerst nicht ins russische Modul, sondern musste in ein anderes Modul. Und es ist nur ein ganz kleines Funkgerät war das. Deswegen hat es letztes Mal, es hat ja auch funktioniert, wir waren zufrieden. Aber das dürfen wir halt nochmal und das machen wir natürlich jetzt gerne. So, jetzt muss man natürlich noch ein bisschen gucken, gucken wir beim Gerald auf seinen Bildschirm. 6 Minuten 25 noch. Rufen wird Heilbronn. Heilbronn wird ihn rufen. Die internationale Raumstation hat auch einen Funkrufname, wie wir alle auch haben. Die internationale Raumstation heißt DP0 ISS. Delta Papa 0 India Sierra Sierra wird der Schüler rufen und Alexander Gerst wird sich melden. Wir haben hier natürlich auch ein Rufzeichen. Wir haben hier ein Ausbildungsrufzeichen, das ist dann Delta November 2 Romeo Victor. So dürfen hier die Schüler funken, weil jeder braucht einen Funkrufnamen und das ist von der Bundesnetzagentur uns zugewiesen worden. Wie eben auch DP0 ISS heißen wir halt DN2AV. So, was muss ich nur sagen? Wenn es brennt, sind da die Fluchtwege und da. Das muss ich nur sagen, dann wissen wir das jetzt auch. Und jetzt muss man aber ganz tierisch die Zeit vertreiben. Da sehe ich noch die Frau Paul. Hallo Frau Paul, vielen Dank. ja, ich habe gesagt, ja, ich habe gesagt, bei 72 Grad geht sie ja auf. Es heißt ja immer, die ist ja nur 400 Kilometer weg, habt ihr mal mitgehört, wie wir im Fernsehen, gell? Die ist natürlich nur 400 Kilometer weg, wenn die genau 90 Grad über uns wegfliegt. Das tut sie recht selten. Heute ist es also bei 72 Grad, das ist sehr gut. Also sie geht, wenn man so will, so über der Weststadt geht sie auf und geht da hinten dann wieder unter. Das Ganze wird ungefähr 10 Minuten gehen, dann ist sie schon wieder weg. Die internationale Raumstation hat eine Geschwindigkeit von ca. 29.000 Kilometer in der Stunde und sie hat vor der Umlauf hat sie ca. 90 Minuten. So, jetzt gucken wir nochmal auf den Bildschirm beim Gerald. Jawohl. Okay. Also Heilbronn wird wahrscheinlich sehr, sehr früh starten und ihn rufen. Man versucht natürlich jede Sekunde ihn zu kriegen. Die werden den rufen, obwohl er am Horizont noch gar nicht aufgegangen ist. Lasst euch da also nicht erschrecken, das kann gut sein. Der ruft den eine Minute anderthalb und er meldet sich nicht. Das ist ganz normal. Ja? Also nicht beunruhigt sein, Alex wird sich melden. Und er wird auch viele Grüße noch Weigabe sagen. Ganz bestimmt. So. Minute geht's los. Da fange ich an zu rufen. Dann ist schon noch unter dem Horizont. Ab und zu gibt es, dass die Funkwellen ein bisschen unter den Horizont gehen. Das kann man ja ausnutzen. Wenn es nicht funktioniert, ist auch zu schlimm. Dann geht er halt bei 0 Grad, also wenn man ihn gerade sieht, wollen wir den hören. Dann sind es so ca. 2000 Kilometer und dann müsste man eigentlich hören. So, jetzt geht es dann los. Ich drücke dann nachher die Taste, das Funkgerät, das wollte ich dann drücken, darum stehe ich nachher am Pult. Und dann lauscht es zu, den Alexander Dorsch so zu hören, das wird euch wahrscheinlich nie mehr geschehen.
Ich würde jetzt mal ausmachen. Wenn du es nur noch rausmachst, aus, ja?
So, ich mache das Mikrofon jetzt aus. Das Handy hat nicht geklingelt, ich mache es jetzt auch aus. Ich wünsche euch viel Spaß. Hoffentlich funktioniert es.
Speicher voll. Oh. Das Drecksding fliegt auf die nächste Gelegenheit aus.
Und der Realschule und des Senats und mein Garten herzlich willkommen. Over. Hallo Weingarten, hallo Heilbronn, herzlich willkommen auf der internationalen Raumstation. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat dieses Mal. Over.
Ich beginne mit der ersten Frage. Sie befinden sich in Schwerelosigkeit in einem großen Raum, haben keinen Kontakt zu einer Wand. Wie bewegen Sie sich fort? Hilft Husten? Over.
Ja, zum Glück gibt es diese großen Räume hier nicht. Ja, tatsächlich, wenn Sie in der Mitte von einem wirklich großen Raum schweben würden, dann hätten die Schwierigkeiten, uns fortzubewegen. Husten würde ja so ein bisschen helfen, aber es wäre schon mühsam. Deswegen haben wir hier auf der Raumstation sehr viele Handgriffe und Fußleisten, mit denen wir uns, an denen wir uns fortbewegen. Und da ist es eigentlich relativ einfach. Over.
Die Zeit im All vergeht langsam als auf der Erde. Fühlen Sie sich dadurch jünger?
Ja, tatsächlich, auf alle Fälle fühle ich mich jünger um mehrere Jahre. Ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht, das muss ich dann nach dem Flug meine Freunde fragen. Over.
Woher kommt das Wasser und der Sauerstoff auf der ISS? Over.
Ja, das Wasser ist tatsächlich hochgeflogen mit Raumschiff, das müssen wir mit uns bringen und dann tatsächlich auf der Raumstation auch immer wieder verwenden. Also wir verwenden weit über 70-80% des Wassers wieder, dadurch, dass wir es recyceln aus der Luft, aus der Atemluft, auch aus dem Urin. Und so sparen wir sehr viel Wasser, so müssen wir neues hochfliegen. Der Sauerstoff, den erzeugen wir aus Wasser, das heißt, der wird elektrolysiert. Und so haben wir, wenn wir Wasser haben, auch immer Sauerstoff dabei. Over.
Hallo, dürfen wir mit Simon sprechen? Over.
Ja, ich würde euch sehr gerne mit Simon sprechen lassen, aber der ist gerade am Schlafen, der muss sich erholen. Er hat ja letzte Woche sein Debüt gehabt. Das letzte Mal hat er mit mir gearbeitet. Das war großartig. Der ist wirklich toll rumgeflogen im Modul, konnte richtig gut navigieren. Und deswegen ruht er sich jetzt auf. Er ist im Columbus-Labor in seiner Kiste. Over.
Wie verhält sich kohlensäurehaltiges Wasser im Weltraum? Hutet es uns auf? Over.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß die Antwort leider nicht. Wir haben kein kohlensäurehaltiges Wasser hier oben, weil eben genau das passieren würde, was du auch schon jetzt vermutet hast, dass es innen drin dann blasen würde, die Kohlensäure blasen und letztendlich hätte man dann so einen Schaum am Ende. Das heißt, es wäre nicht wirklich trinkbar. Over.
Wie haben Sie das Leck auf der Raumstation bemerkt? Wie haben Sie darauf reagiert und wie ist abgedichtet? Over.
Ja, das war ein einigermaßen langer Prozess, der in mehreren Stufen abging. Am Anfang hat das die Bodenkontrolle gemerkt, die haben das auf den Sensoren gemerkt, dass über mehrere Tage hinweg der Druck ganz langsam abgefallen ist und dann immer schneller geworden ist, dieser Abfall, dieser Druckabfall. Wir haben dann angefangen, unseren Notfall Notfallprozedur zu aktivieren. Das heißt, wir haben dann eine Luke nach der anderen geschlossen auf der Raumstation, um rauszufinden, in welchem Modul das Loch sich befindet. Und als wir dann wussten, dass es in unserer Sojus war, im Orbitalmodul, da haben wir dann den Rest mit dem Ultraschalldetektor gefunden. Mit dem kann man so ein Loch sehr genau lokalisieren. Und dann, als wir es hatten, haben wir es geflickt. Also ich habe zuerst tatsächlich meinen Finger drauf getan, dann haben wir es mit Tape geflickt und am Schluss dann dauerhaft mit sehr viel Zitat. Over.
Wie gefährlich ist der Weltraumschrott und die Strahlenbelastung und gibt es Gegenmaßnahmen? Over.
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Der Weltraumschrott ist an sich sehr gefährlich. Wenn er uns trifft, kann er ein Loch in die Raumstation schlagen. Deswegen weichen wir dem aus. Zum Glück sind die meisten Teile mit Radar vermessen und bekannt, wo die fliegen. Das heißt, wir können denen ausweichen bisher. Aber das ist natürlich an sich schon ein Problem und wir schauen da auch drauf, dass wir bei der ESA das Problem nicht kriegen. Wir haben ein Programm, das heißt Space Safety, wo wir drauf schauen, welche Möglichkeiten es gibt, den Weltraummüll zu reduzieren und eben auch vorhandenen Müll aus dem Orbit wieder zu entfernen. Aber das ist insgesamt gar kein einfaches Problem. Da brauchen wir jede Menge junge Ingenieurinnen und Ingenieure und vielleicht ist ja bei euch einer oder eine dabei, die da gute Ideen hat und mit uns dran arbeitet. Over.
Wie definieren Sie einen Tag auf der ISS? Over.
Ja, das ist relativ einfach. Dadurch, dass wir hier die Erde 15 bis 16 Mal pro Tag umrunden, haben wir ständig Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Da kann man sich also nicht dran orientieren. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen die Weltzeit, die koordinierte Weltzeit. Das ist die Zeit, die es auch in London gibt. Und wir haben einen ganz normalen 24-Stunden-Tag und stellen einfach unsere Uhren auf diese Zeit. Over.
Wie lange dauert es, um aufgrund der Kollision zu reagieren? Over.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich auf der ISS ist das gar nicht so einfach, bis man die ganzen Triebwerke startet und vor allem die Station überhaupt erstmal in den Zustand bekommt, dass man die Triebwerke starten kann, ohne dass ein Solarpanel abbricht und so weiter. Da muss man die in besondere Fahrtpositionen bringen. Das dauert mehrere Stunden. Also das heißt, um die 5 Stunden dauert es, wenn wir von einer Kollision wissen, mit einem Kollisionsrisiko, bis wir dann wirklich alle ausweichen können. Das ist ein relativ langer Prozess, einfach weil die Raumstation so groß und komplex ist. Over.
Wohin zeigt eine Kompassnadel auf der ISS? Over.
Wow, ihr habt wirklich sehr gute Fragen. Das ist gar keine so einfache Frage, weil die zeigt immer in unterschiedliche Richtungen. Letztendlich zeigt die ja entlang der Feldlinie von Süden nach Nord oder Norden nach Süden. Und während wir uns um die Erde rumbewegen, in einem Orbit, der 62 Grad vom Äquator abweicht, zeigt die Kompassnadel mal nach links und mal nach rechts in einem 90-Stunden-Rhythmus. Das habe ich auch mal auf einer Zeitrafferaufnahme aufgenommen, die findet ihr bestimmt irgendwo im Internet. Over.
Kann man von der ISS aus den Bodensee oder sogar Weingarten sehen? Over.
Ja, den Bodensee kann man sofort sehen, ohne Probleme, der steht wirklich weit raus. Tatsächlich habe ich Heilbronn und Weingarten auch schon gesehen, da muss man schon ein bisschen besser näher hinschauen. Überhaupt die Region, also auch Künzelsau, wo ich herkomme, die ist schwierig zu finden, weil da nicht hier viele große Flüsse in der Nähe sind. Ja, man muss so ein bisschen geübten Auges da rangehen, aber dann sieht man tatsächlich auch Weingarten. Over.
Wäre es technisch möglich, auf einem Raumschiff künstliche Schwerkraft zu erzeugen? Over.
Ja, das ist nicht nur theoretisch möglich, das machen wir hier sogar. Wir haben hier einige Versuche, bei denen wir zum Beispiel Proben in der Schwerelosigkeit untersuchen und gleichzeitig auch unter den gleichen Versuchsbedingungen, aber unter Gravitationsbedingungen untersuchen. Und das machen wir mit einer Zentrifuge. Das heißt, wir haben zum Beispiel Zement, das wir untersuchen, die ja aushärtet in der Schwerelosigkeit. Das ist dafür da, damit wir mehr über Zement im Allgemeinen Erde, dass wir den besser verstehen und bessere Häuser bauen können, sicherere Häuser. Und dafür untersuchen wir den hier in der Schwerelosigkeit, um den fundamental besser zu verstehen. Und gleichzeitig testen wir aber auch, wie Zement aushaltet unter Mond- und Mars-Gravitationsbedingungen. Und das machen wir in der Zentrifuge. Und so können wir selbst auch hier in der Schwerelosigkeit Gravitationsbedingungen erzeugen. Over.
Können Sie Auswirkungen der Umweltverschmutzung, zum Beispiel den Müllfreundlichen Physik aus dem Alltag? Over.
Ja, wir sehen Umweltverschmutzung tatsächlich im Prinzip so etwas gut von hier oben, man sieht Smog, man sieht Feuer, man sieht, wie der Regenwald gerodet wird, das heißt die Auswirkungen der menschlichen Aktivität, die kann man hier oben sehr gut sehen. Den Müllkontinent kann man zum Glück noch nicht sehen, aber das heißt noch nichts, der ist trotzdem da. Das kann man vielleicht mit bloßem Auge nicht sehen, aber unsere vielen Satelliten, die wir von der ESA haben, um die Umwelt zu überwachen, die sehen das schon. Aber
wie finden Sie Simon, das fliegende Gehirn? Ist eine große Hilfe? Over.
Ja, bisher war Simon ja nur im Test bei uns, das heißt, das ist eine Technologiedemonstration. Der ist noch nicht dafür gebaut, dass er uns wirklich hilft, sondern wir testen jetzt erstmal, ob die ganzen Komponenten funktionieren, damit wir eine zukünftige Version so bauen können, dass er uns tatsächlich zur Hand gehen kann. Dafür ist Simon aber einfach noch nicht gedacht. Und der Test, der war bisher sehr erfolgreich, also zum Beispiel das Navigieren und das Fliegen in der Schwerelosigkeit, das hat schon mal richtig gut geklappt, das heißt, wir sind zuversichtlich, dass in der Zukunft wirklich ein sehr interessantes Projekt wird, der dann irgendwann auch mal als Helfer den Astronauten zur Hand gehen kann. Over.
Wie funktioniert der Antrieb auf der ISS? Over.
Ja, die ISS hat einen ganz konventionellen Raketenantrieb. An mehreren Modulen haben wir kleine Düsen, die wir anmachen können, wenn wir unseren Orbit anheben müssen. Schonen, einfach weil wir nur eine begrenzte Menge davon haben. Und das heißt, normalerweise, wenn wir ein Vehikel angedockt haben, das auch Düsen hat natürlich, weil es ja ein Raumschiff ist, dann schiebt uns das Raumschiff auf einen höheren Orbit und so schonen wir die eigentlichen Antriebe der ISS. Over.
Kann man auf der ISS überhaupt krank werden? Over.
Ja, krank werden kann man hier. Ich meine, alle möglichen Krankheiten kann man theoretisch bekommen, die man auf der Erde auch bekommen kann. Dinge, die von innen drin kommen, was weiß ich, wir könnten auch Krebs kriegen, wir könnten eine Blinddarmentzündung kriegen, das ist zum Glück noch nicht passiert hier oben. Eine Sache, die wir nicht kriegen können, zum Glück, das ist zum Beispiel ein Schnupfen oder eine Grippe, einfach weil die Viren hier oben nicht sind. Das heißt, egal unter welchen Konditionen wir uns hier aufhalten, wir können nicht.
Denken Sie, die immensen Kosten für die Raumfahrt lohnen sich für die Menschheit. Over.
Okay. Vielen Dank.